Dolce Vita ist echt so ein bisschen das Last Christmas des Italo-Disco.
Liebe Damen und Herren, wir sind hier wieder bei dem besten Podcast über die 80er Jahre in Deutsch von zwei Männern ohne Haare. Und wie der Christian immer sagen würde, haben wir heute wieder ein ganz heißes Eisen ausgepackt. Und zwar geht es auf vielfachen Wunsch unserer Zuhörerschaft um Italo Disco.
Ja, auf vielfachen Wunsch, das ist richtig und natürlich ein ganz heißes Eisen. Im Zuge der Recherchen für diesen Podcast bin ich auf Sachen gestoßen, von denen ich jetzt noch total geflasht bin und emotional berührt und aufgerüttelt. Dazu kommen wir aber gleich dann.
Gut, dann würde ich doch sagen, fangen wir mal an mit den Lügen und den Wahrheiten, oder?
Ja, dann beginne ich jetzt mal und zwar Thema heute ja Italo Disco. Meine erste Lüge, Wahrheit oder wie auch immer. Ich war, glaube ich, 1993. Ihr könnt mich auch schlagen, es kann auch 94 oder 95 gewesen sein. Aber ich glaube, es war 1993 mit einer Band zusammen auf Tour. Und zwar mit Kilian Kamera. Und der Bandleader der Band Kilian Kamera ist Angelo Bergamini, der maßgeblich beteiligt an dem Stück Puls der Hypnosis war. Das wäre Nummer eins. Nummer zwei wäre, dass ich mal bei dem Cousin von H.P. Baxter in Hannover einen Track aufgenommen habe. Das hört sich jetzt erstmal gar nicht so nah an der Italo Disco an, aber auch dazu kommen wir später noch. Es gibt da eine direkte Verbindung zwischen Italo Disco und Scooter. Das war sehr, sehr interessant. Und die dritte Wahrheit, Lüge oder wie auch immer ist, dass wir tatsächlich mit unserer Tanzkapelle Second Decay damals Valerie Dore für ein Duett angefragt haben, was dann leider nicht zustande gekommen ist, aber fast zustande gekommen wäre.
Ja, das ist ja interessant. Ja, dann komme ich mal mit meinen zwei Wahrheiten und einer Lüge. Meine allererste gekaufte Vinylscheibe war von Gazebo, das Album Gazebo, weil ich den Song I Like Chopin so toll fand. Also ich war damals noch relativ jung. Und ich war in den damals so fanatt und fand das Album so cool, dass ich dann, nachdem ich in der Bravo gelesen hatte, dass er nach Italien 2 Jahre in Militärdienst jetzt muss, war ich total deprimiert und habe gedacht, da kann er ja 2 Jahre gar keine neue Platte aufnehmen. Und das war ursächlich der Grund, weswegen ich dann später den Kriegsdienst verweigert habe. Also das ist die eine. Die zweite ist, ich hatte selbst mal eine Italo-Disco-Band mit dem schönen Namen New Collection. Und die dritte ist, dass ich die meisten Italo-Disco-Hits später dann immer nur heimlich gehört habe, weil mir das peinlich war, dass ich die Musik eigentlich ganz cool fand.
Auf jeden Fall interessant. Ich glaube, kein Wort von dem, was du gesagt hast, aber du wirst das ja dann später auflösen. Lass uns mal eben ganz kurz den Begriff Italo-Disco definieren, weil sehr, sehr viele Definitionen kursieren. Ich glaube, es gibt gar keine klare Definition dazu. Auch da möchte ich mal ganz kurz auf Wikipedia zurückgreifen. Das ist ja mittlerweile eins meiner Hobbys geworden. Und Wikipedia sagt dazu, dass der Begriff Italo Disco bereits in den 70er Jahren entstanden ist. Aber seine Blütezeit hatte der Italo Disco Sound dann in den 80er Jahren. Hier steht auch, dass man diese Musikrichtung so bezeichnet, weil teilweise kamen die Produzenten oder Interpreten aus Italien. Das hätten wir jetzt gar nicht so vermutet. Naja, Wikipedia ist da wieder ganz weit vorne. Und ich glaube, eins eint fast alle Titel. Und zwar handelt es sich ausschließlich um elektronische Tanzmusik, was sich jetzt erstmal albern anhört, aber natürlich zwei Fakten oder Bedingungen erfüllt sein müssen. A, es ist elektronisch. Und B, es ist tanzbar. Und ich glaube, das ist natürlich ein absolutes Erkennungsmerkmal der Italo-Disco-Geschichte.
Und sehr poppig und immer englische Texte und immer Claps.
Das stimmt. Jetzt, wo du das sagst, es gibt, glaube ich, keinen Italo-Disco-Song, der nicht mit Claps gemacht ist, also mit Handclaps, ja. Das ist wirklich, das steht aber auf Wikipedia gar nicht. Also das wissen die noch nicht. Vielleicht sollte man das da unbedingt mal nachtragen. Wikipedia sagt darüber hinaus noch, dass es im Italo-Disco oft so war, dass die meisten Bands sich als One-Hit-Wonder bezeichnen lassen. Ich glaube, das kann man auch tatsächlich so als gegeben oder Wahrheit hinnehmen, ne?
Ja, deswegen haben wir die ja auch alle extra ausgelassen in unserer One-Hit-Wonder-Folge, weil wir wussten, es gibt eine eigene Italo-Disco-Folge, wo wir uns denen dann widmen können. Aber ich denke, es gab da eher Produzenten, die viele Sachen gemacht haben. Giorgio Moroder zum Beispiel, der natürlich sehr, sehr viele Hits produziert hat. Aber von den Künstlern hatten die wenigsten mehr als einen größeren Hit. Das ist so, ja.
Wahrscheinlich hatten die alle noch total viele geile Hits auf der Pfanne, haben das aber nicht gemacht, weil sie wollten ja Italo-Disco sein. Und deswegen haben sie gesagt, ach nee, komm, ein Hit reicht, sonst bin ich hinterher nicht mehr Italo-Disco. Was auch ganz witzig ist, ist, dass hier steht, dass der Prototyp dieser Stilrichtung der Interpret Raff ist mit seinem Hit Self-Control. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen oder unterschreiben wollen, aber schon könnte man dieses Lied im weitesten Sinne dazu zählen, aber ob das der Prototyp für Italo Disco ist, möchte ich jetzt mal in Frage stellen.
Eher hätte ich jetzt gesagt, dass die Sachen, die mit Saturday Night Fever gemacht worden sind, schon und diese ganze Disco-Bewegung da in den 70ern Prototyp war. Raff war ja einfach nur eine Coverversion von Laura Branigan Self-Control und da würde niemand sagen, dass es Italo Disco ist. Also klar, die Stilistik war ähnlich, aber. Und er, klar, ist Italiener gewesen, aber also klassisch Italo-Disco sind doch für mich dann eher andere Sachen wie Baltimore oder, genau, oder ja. Pulstar von Hypnosis, ja. und ja. So Sachen, ja. Gewesen. Oder eben Gazebo auch in diese Richtung. Also da, das war schon noch ein bisschen anders da gewesen. Disco-artig. Ich habe übrigens auf der englischen Wikipedia-Seite, ich tue ja immer gern cross-checken, weil es ja immer ein schönes Beispiel dafür ist, wie eingeschränkt man manchmal aus seiner eigenen kulturellen Herkunft denkt. Und da steht was sehr Falsches. Da steht nämlich, dass in Deutschland Italo-Disco als Euro-Disco und Disco-Fox bekannt wäre. Das unterschlägt völlig, dass der Begriff Italo-Disco ja im Wesentlichen auch von Zyx geprägt wurde. Also Mikulski, dem seine Plattenfirma, der hatte einen Italo-Disco-Sampler gemacht und der hat diesen Trend insbesondere auch in Deutschland losgetreten und von Deutschland aus gesteuert. Und bei uns hat jeder immer von Italo-Disco gesprochen. Euro-Disco ist was ganz anderes, das waren 90er. Und Disco-Fox, naja, das waren auch so Sachen wie Modern Talking, aber ich glaube, niemand würde Modern Talking als Italo-Disco bezeichnen. Zumindest bei uns nicht.
Das sehe ich genauso. Quatsch. Ja. Alberner Quatsch.
Ja, also das passt für mich gar nicht. Ja, und klar, stilistisch war das schon ähnlich, aber es hatte nicht die speziellen Charakteristika, die Italo Disco hatte. Also die Sinnlosigkeit der Texte, ja okay, das haben die auch geschafft. Aber nicht diese, ich weiß nicht, es hatte, Italo Disco hatte für mich immer so eine Leichtigkeit, so ein Sommerfeeling, so ein, ja, es sich auch nicht ernst nehmen, ein bisschen. Also Scotch war da auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Und das ging ja den Bands wie Modern Talking, Bad Boys Blue und CC Catch und so weiter alles total ab. Die haben sich ja total ernst genommen und dachten, sie wären jetzt hier die großen Künstler und denken das heute wahrscheinlich noch.
Würde ich jetzt auch nicht in einen Topf schmeißen wollen. Die Geschichte, also sind für mich zwei völlig verschiedene Baustellen. Was immer wieder sehr prägnant ist beim Italo-Disco ist, dass viele der Interpreten sehr, sehr schlechtes Englisch gesprochen haben. Ich glaube, dass die meisten wahrscheinlich wesentlich besser Englisch konnten, als sie dann in der Interpretation dargeboten haben. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen Kokettieren und Stilmittel war auch. Also, weil das ist echt teilweise schreiend, also da sind unglaubliche italienische oder wie auch immer Akzente und auch teilweise die Texte sind ja unsäglich schlecht. Ich glaube, dass die das auch zum Teil extra gemacht haben.
teilweise glaube ich das auch. Es ging halt eher darum, dass es mitsingen kannst. Und ich glaube, die haben es wie ein weiteres Instrument gesehen, was halt ein paar englisch klingende, nett klingende Wörter rausgeblubbert hat. Aber die mussten jetzt nicht speziell Sinn machen. Also in unserem Buch Promis Porno Popstar sind wir ja auch eingegangen auf People in Ibiza aus bekannten Gründen, weil das Buch ja auch dort spielt. Und den Text haben wir ja auch so ein bisschen einer Textanalyse unterzogen. Und da gibt es nicht viel. Also davon abgesehen, dass Sandy Martin Kroate war, der auf den Zug aufgesprungen ist, aber immerhin dann nach Mailand gezogen ist.
In das Epizentrum.
Ja, genau. Es sind viele Texte auf einem sehr überschaubaren Niveau und ich glaube schon, dass es teilweise Absicht war. Das hätte ja auch, was willst du in Italo-Disco dann vom Weltuntergang erzählen oder von anderen tiefschüfenden Sachen? Das hätte keinen Sinn gemacht, weil die Musik war zum Abschalten gedacht.
Ja, zum Abschalten und zum Tanzen auch viel. Was mir jetzt auch im Zuge der ganzen Italo-Disco-Geschichte jetzt mal wieder aufgefallen ist, dass die Sachen sehr, sehr sportlich sind. Das sind richtig sportliche Songs. Du kannst total gut Aerobic und so dazu machen. Ich habe heute mein Jane Fonda-Outfit angezogen, also auch einen knappen Badeanzug irgendwie mal wieder angezogen, seit langer Zeit und der passt nicht mehr so richtig, aber ich habe heute zu Kano, Another Life, habe ich heute also wirklich ganz vorzüglich Aerobic-Übungen zu Italo Disco gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass das wirklich auch das hat schon so eine Jane Fonda-Attitüde, diese ganze Geschichte.
Aber das wäre jetzt auch eigentlich eine ziemlich gute Lüge gewesen von deiner Seite, die man sehr schnell hätte enttarnen können.
Ja.
Also ich glaube, wie lange kennen wir uns jetzt? Geschätzt 25 Jahre. Ich kann mich nicht erinnern, dass du einmal Sport gemacht hast, außer bei unserem letzten Videodreh. Aber da das Video noch nicht veröffentlicht, weiß noch keiner davon. Ansonsten wüsste ich es nicht.
Das wird jetzt schon in den Tagesthemen. Hier Zamparoni hat das schon angekündigt, dass da auf jeden Fall was kommt. Also in Sachen Sport jetzt. Ja, nee, also ich mache, wenn ich mache das ja heimlich, weil ich ja auch gerne diesen Badeanzug dazu anziehe. Da möchte ich nicht bei beobachtet werden. Also das sind so Momente, die ich für mich selbst behalten möchte.
Deswegen haben wir auch ein Musikvideo dazu gedreht.
Weil das ja, nee, also wenn, dann mache ich Sport halt für mich selbst.
Genau, dass es keiner sieht, ne?
Richtig, genau. Das war die Intention. Okay, dann lass uns doch mal einsteigen und über Personen sprechen. Ich bin total bestürzt und zwar ist heute der Tag, ich werde das auch in meinem Kalender rot vermerken. Wie gesagt, ich bin ein bisschen traurig, ich bin bestürzt und irgendwo komme ich gerade nicht richtig klar, weil ich heute erfahren habe, dass Valerie Dorr gar nicht selber gesungen hat.
Wirklich?
Valerie Dorr hat nicht gesungen. Und ehrlich, also ihr könnt das jetzt gerade hier nicht sehen, ihr lieben Leute, aber mir kullert gerade am linken Auge eine Träne runter. Ich wusste das nicht, tatsächlich nicht. Es gab eine andere Dame und zwar heißt sie Dora Caro Figlio oder irgendwie so Figlio, die damals in einer anderen Band gesungen hat, Novecento hieß die Band und die hat gesungen. Valerie Dorr selber hat nicht gesungen. Schade.
Also quasi wie Milli Vanilli, ne? Nachfolgend.
Ja, wurde da ein bisschen vorweggenommen, die ganze Geschichte mit Milli Vanilli, aber auf jeden Fall hat sie selber nicht gesungen. Finde ich total bestürzend. Roberto Gasparini hat das produziert. Gehen wir mal davon aus, dass es ein Italiener ist. Was ich auch nicht wusste, ist, dass The Night von Scooter gecovert wurde.
Mhm.
Also das war nicht das, was ich jetzt gerade im Intro gesagt habe, weil von Scooter werden wir gleich nochmal hören. Diese Version kenne ich nicht, aber die werde ich auf jeden Fall mir gleich mal anhören. Das klingt sehr, sehr vielversprechend. Ernsthaft, ich erinnere mich nur daran, dass das eine sehr appetitliche junge Dame war. Und ich glaube, dass auch viele Männerherzen ihr zugeflogen sind. Das Problem ist bei Valerie Dorr für mich immer gewesen, dass sie eigentlich immer nur ein Lied gemacht hat und das halt dann immer wieder veröffentlicht wurde. Weil ich kann dieses Lied 3 Minuten hören oder sagen wir mal 2,5 Minuten hören. Ich kann The Night und Get Closer nicht voneinander unterscheiden. Das ist mir bis heute unmöglich. Für mich ist das wirklich ein Lied. Und ich glaube auch, mich erinnern zu können, es gibt einen Megamix und der beinhaltet It's So Easy in The Night to Get Closer. Da wurden alle 3 Songs, die eigentlich auch 1 Song sind, in einem Megamix zusammengefasst. Also ein epochales Machwerk der italienischen Musikgeschichte. Kann man nicht anders sagen. Kann ich nur empfehlen. Hört euch mal den Megamix an. Mega.
Also wo wir schon bei Fake sind, da habe ich auch noch zwei anzubieten. Und zwar Mike Marine, Love Spy, ist natürlich kein Italiener, sondern war der deutsche Uwe Michael Wischhoff. Und der hat übrigens auch Mama Leone aufgenommen. Aber das wurde bei ihm kein Hit, sondern dann erst 2 Jahre später, als Bino das gesungen hat. Ich hatte keine Ahnung, wer das Lied gesungen hat, aber Mama Leone kennt man ja noch. Und natürlich Fancy, der heißt eigentlich Manfred Alois Segit, wie man hat der Vornamen erkennt, ein waschechter Münchner, der also auch auf den Italo-Disco-Zug aufgesprungen ist, was natürlich auch nachvollziehbar ist, weil ja die Plattenfirmen Zyx vor allen Dingen in Deutschland gesessen hat und die natürlich dann auch Produzenten da einen Bezug hatten und dann Italo-Disco gemacht haben. Giorgio Moroder hingegen, da dachte ich immer, der wäre in Deutschland geboren gewesen und in die USA ausgewandert. Der ist aber Italiener, Südtirol ist er geboren und 78 nach USA gezogen. Vorher hatte er ein Studio in München, deswegen ist er viel auch als deutscher Produzent wahrgenommen worden, obwohl das nicht gestimmt hat.
Giorgio Moroder noch?
Ja, meines Wissens lebt er noch, aber ich bin ja schlecht in wer noch lebt und wer gestorben ist. Ich glaube, der ist auch noch aktiv.
Ich würde meinen linken Arm dafür geben. Ihr habt das jetzt alle gehört, ich stehe da auch voll zu, ein Lied von Giorgio Moroder produzieren zu lassen. Wenn der junge Mann oder jetzt ja mittlerweile nicht mehr junge Mann noch lebt, also ich finde, dass Giorgio Moroder einer der größten Produzenten auf dieser Welt ist. Es gibt niemanden, der diesen Elektropop Sound so auf den Punkt gebracht hat wie Giorgio Moroder. Aber das ist jetzt ist nur meine Meinung, da kann man auch gerne anderer Meinung sein. Aber dass Fancy Deutscher ist, das wusste ich tatsächlich. Und soweit mir bekannt, tritt Fancy auch immer noch auf.
Naja, auf so klassischen 80er-Partys, auch Sabrina und so weiter, die sind alle noch aktiv. Ähnlich wie der Joachim das erzählt hatte in der vorletzten Podcast-Folge zum Thema NDW, wo es immer noch eine Zeit lang entsprechende Live-Shows gibt, ist das hier natürlich auch der Fall mit Italo Disco. Und das hat nach wie vor auch seine Berechtigung. Die sind alle natürlich nicht jünger geworden, aber das Schicksal teilen sie mit allen.
Ja, ja, außer mir. Also der ja quasi immer noch gut aussieht in seinem Jane Fonda Badeanzug. Ja.
Disco-artig.
Es gibt ja interessante Persönlichkeiten und lustige Lieder. Für mich ist auch einer der Galionsfiguren immer Ryan Parrish gewesen. Deutsche Vita ist für mich wirklich auch so ein Glockenschlag zum Beginn der Italo-Disco-Bewegung gewesen. Ganz, ganz cooler Typ. Würde mich auch mal interessieren, was der heute macht. Deutsche Vita gab es, glaube ich, auch mal Coverversionen von, die aber auch nicht so richtig erfolgreich waren. Mir ist jetzt auch kein anderes Lied im Ohr von ihm, aber das war echt ein cooler Song.
Man kriegt das ja gar nicht so viel mit, ne? Weil viele von den Italo-Disco-Künstlern hatten dann ja in Italien nachfolgend immer noch eine Karriere und sind dort nach wie vor noch bekannt. Bei ihm war das auch so. Also der hat noch 2020 noch Alben rausgebracht und die sind dann dort wahrscheinlich noch relativ gut gelaufen. Also ich kriege das immer mit, wenn ich bei meinen Schwiegereltern in Italien bin, was da auf einmal wieder für Künstler hochpoppen, die ich als One-Hit-Wonder abgestempelt habe, das dann aber gar nicht so waren.
Bei ihm finde ich total interessant, in einem Sergio Leone-Film, es war einmal in Amerika, hat er eine Nebenrolle gespielt. Bin ich total abgefahren, total abgefahren. Wenn ich mir diesen Film jetzt irgendwann nochmal anschaue, werde ich auf jeden Fall darauf achten. Es war allerdings dann schon 81, als er das gemacht hat. Deutsche Vita ist, glaube ich, von 83, aber echt abgefahren, wirklich. Was würdest du so als sein Hero oder Lieblingslied der Italo-Disco bezeichnen?
Also was sicherlich mir damals dann am besten gefallen hat, wo ich tatsächlich auch zu gestanden habe, war Scotch, weil ich die einfach witzig fand und weil ich schon immer irgendwie ein Faible hatte für diese gesampelten Sounds. Die hatten ja einen Song mit dem Husten begonnen und so Sachen und ich fand das eigentlich ganz witzig gemacht. Ich nehme jetzt natürlich ein bisschen was vorweg, aber damals zumindest fand ich dann auch Gazebo ziemlich gut. Aber das hat sich ja mit der Zeit gelegt. Also da auf dem Album war, ja, sind eigentlich auch nur ein, zwei gute Songs drauf.
Wusstest du, dass Disco Band die Grundlage des Scooter-Songs Lass uns tanzen ist? Unglaublich. Das ist jetzt keine Coverversion im eigentlichen Sinne, aber die haben diesen Disco Band Sample benutzt, um irgendwelche Wörter nicht wegpiepen zu müssen.
Aha.
Das ist total witzig, wusste ich auch nicht. Aber das ist ja auch ein cooles Lied. Scotch gehört wirklich 1:1 zum Italo-Disco. Das ist der Sound, den die Leute damals alle haben wollten auch. Ne? Ja. Scotch war auch sehr, sehr gut produziert.
Und viele Sachen sind halt dann so häufig wiederum gespielt worden, die haben dann für mich halt den Charme verloren. Also jetzt gerade zum Beispiel Deutsche Vita ist ein toller Song, aber der wird ja immer noch sehr häufig gespielt. Und dadurch habe ich dann kein Bedürfnis, die jetzt selber noch zu hören. Aber das, ich glaube, das Scotch-Album, das muss ich mir jetzt nochmal anhören, weil das habe ich wirklich sehr häufig gehört. Und bei anderen Sachen, ja. Die waren mir, ich habe ja dann mit der Zeit auch angefangen, selber Musik zu machen. Und auch da nehme ich jetzt wieder was vorweg von den Lügen und Wahrheiten. Die fand ich teilweise halt auch so ein bisschen peinlich und oberflächlich und konnte das nicht so genießen, wie man diese Musik hätte genießen müssen. Heute ist was anderes. Da freue ich mich, wenn so ein Song kommt und habe auch Spaß dran. Also wir haben ja auch schon ein, zwei Ausflüge in den Bereich Italo-Disco gemacht, weil das für sich eine eigene, schöne Stilistik ist, die auch ein Revival erlebt hat, was auch immer noch andauert.
Deutsche Vita ist echt so ein bisschen das Last Christmas des Italo Disco. Das ist auch ziemlich totgelaufen, das Lied. Das ist wohl, ja, das ist wirklich, ja. Disco, was ich wirklich auch total geil finde, auch super produziert ist. Ich habe mir das Lied im Zuge dieses Podcasts auch nochmal angehört, ist die Canon-Nummer, Another Life. Das ist wirklich so eine geile Nummer und auch eine richtig cool produzierte Nummer gewesen. Was mir jetzt gar nicht klar war, ist, dass es um den Dritten Weltkrieg geht in dem Lied. Das ist ja schon wirklich sehr, sehr tiefgründig für Italo-Disco-Geschichten. Aber das ist ein Lied, wo ich heute echt noch Freude habe, wenn ich das irgendwo höre. Mhm. War in Deutschland gar nicht so erfolgreich. Es war auf Platz 19, aber immerhin.
Das hat ja dann fast was von Vamos a la Playa, ne? Ja, das finde ich immer auch noch eine spannende Band, Rigera. Interessant ist, dass die in Spanisch gesungen haben, obwohl das ja Italiener waren. Und die haben als einziger
Warum?
Nicht Italienisch gesungen.
Warum? Vielleicht war das damals da total on vogue, in Italien Spanisch zu sprechen oder so. Keine Ahnung. Jetzt erschließt sich mir überhaupt nicht. Und das waren auch coole Typen. Die hatten auch coole Klamotten an und so. Etwas bunt, aber eigentlich ganz coole Typen.
Und da habe ich natürlich auch die ersten Spanischwörter gelernt in Vamos a la Playa und No Tengo Dinero. Immerhin haben die was für die Bildung der Unterschicht in Deutschland getan.
Ja, so kann man das natürlich auch sehen. Ich wusste es einfach nicht, also diese Information fehlte mir, dass Baltimora, Tarzan Boy, dass der 1995 verstorben ist, war mir auch völlig entgangen. Fand ich auch eine sehr schillernde Persönlichkeit, obwohl ich die Sachen nicht geil fand, muss ich tatsächlich sagen. Also Tarzan Boy fand ich damals, glaube ich, schon albern, die Nummer. Ich war tatsächlich schockiert, weil Tarzan Boy war in Deutschland 1985 auf Platz 3, in der Schweiz auf Platz 4 und in Österreich auf Platz 2 sogar. Ist mir völlig entgangen, dass er verstorben ist.
Erst ist halt einer dieser Songs gewesen, die diese, ich weiß gar nicht, wie man die nennen soll, diese geschauteten Chor-Sounds, also so oh, 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 war ja bei Self-Control auch so, sehr populär gemacht hat. Nach einer gewissen Weile konnte man die nicht mehr hören. Aber einer meiner Träume ist immer noch, dass wir mal sowas machen mit so mit diesen klassischen Italo-Disco-Chor-Sounds, weil das ist eigentlich so scheiße, dass es schon wieder gut ist. Aber schauen wir mal, ob das da noch jemals dazu kommen sollte.
Ja, es gab so viele wirklich komische und bunte Blüten, Fun. Happy Station ist auch so ein Song, da ist auch kaum was über die Band rauszufinden. Weiß gar nicht, steht gar nichts. Also es gab wohl mehrere Sängerinnen in dieser Band, die haben wohl auch ständig gewechselt. Aber ansonsten gibt es da ganz, ganz wenige Infos zu. Es waren wohl auch tatsächlich Italiener, aber dann hört es auch schon auf. Und die waren auch durchaus erfolgreich, also auch Platz 11 in Deutschland mit Happy Station. Ganz, ganz witzige Nummer, finde ich. P-Lion. Happy Children ist tatsächlich, ich habe mir die Nummer nochmal angehört, ich finde die immer noch scheiße. Ja, ich fand die damals scheiße, ich finde sie heute immer noch scheiße. Aber die war halt auch sehr, sehr erfolgreich. Ist tatsächlich auch ein Italiener, der Herr Lombardo, was man ja auch nicht von allen Italo-Disco-Künstlern behaupten kann. Ja, was hast du noch so für Nummern auf dem Zettel da?
Ich muss natürlich bei Italo Disco auch immer an Sabrina denken, Boys, 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 wobei das ja fast stilistisch schon so ein bisschen anders da ist. Also es hat nicht so diese klassischen Elemente, vielleicht auch, weil es von einer Frau gesungen wird. Extrem viel Italo Disco Sachen sind ja von Männern gesungen worden. Aber ich meine, das Video von Sabrina von Boys, Boys, Boys erzählt so viel über die 80er Jahre wie kaum ein anderes Zeitdokument, wenn man sich das anschaut. Mit diesem provozierten Nipplegate, da merkt man sehr gut, wie die 80er funktioniert haben. Ich hatte übrigens mal die Idee, dieses Video nachzustellen mit 9 Seconds und eine Coverversion davon zu machen in dem Originalhotel. Das ist, glaube ich, in Jesolo aufgenommen in Italien. Wir haben mal das Hotel rausgefunden, was man da immer schön im Hintergrund sieht. Aber wir haben uns dann diese ausgefuchste Choreografie zum einen nicht zugetraut. Zum anderen waren wir uns nicht im Klaren, wer denn jetzt Sabrina spielen soll und in Frauenklamotten in den Pool hopst.
Das müsst ihr dann auswürfeln. Ja. Wen man natürlich auch nicht vergessen darf, ist Miko Mission. Ist auch so eine schräge Gestalt aus der Italo-Disco-Phase. War jetzt, glaube ich, in Deutschland gar nicht so erfolgreich. Ich sehe gerade Platz 35.
Kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Doch, du kennst das hundertprozentig. Mhm. How Old Are You kennst du auf jeden Fall. Da haben wir auch wieder diese Chöre übrigens, diese klassischen Italo-Disco-Chöre auch mit dabei. Ganz, ganz komische Nummer. Ja, was haben wir denn noch? Sandy Martin hatten wir ja schon drüber gesprochen. Auf jeden Fall auch für mich ein absoluter Meilenstein der Italo-Disco. People from Ibiza, das haben wir ja nicht umsonst gecovert, auch das Lied. Dan Harrow.
Der natürlich, klar. Der war ja natürlich schon eine ganz dicke Nummer.
Darf auf keinen Fall fehlen, finde ich.
Ich glaube, nach ihm kam dann auch nicht mehr viel. Weil das war ja schon relativ spät und er hat es ja auch noch eine ganze Weile geschafft, weiter zu bleiben. Aber ich glaube, das lag halt einfach auch dran, dass er so einen anderen Typ Mann gezeigt hat als die meisten anderen Italo-Disco-Sänger. Also der sah ja fast aus wie ein Bodybuilder und hat da schon so ein anderes Role Model gezeigt. Und ich glaube, es gab da schon eine Phase, wo sehr, sehr viele Frauen ihn da sehr cool fanden.
Ja.
Er war so ein bisschen das Pendant. Ich weiß nicht, Sabrina, ich fand sie eigentlich nie so cool, aber schon so ein bisschen die Entsprechung dazu.
Auch bei ihm? Skandal, Skandal, Skandal. Er hat selber nie gesungen, ne?
Das hatte ich mitbekommen, ja, genau.
Es gab wohl mehrere Sänger auch. Hier sind auch einige namentlich erwähnt. Chuck Ronaldo. Geiler Name übrigens. Silvio Pozzoli und Tom Hooker. Also er hat in den Videos und auch tatsächlich wohl live dann nur Vollplayback gesungen. Und man kann sehen, das war damals dann wohl auch schon üblich, dass man appetitliche Menschen hingestellt hat und andere hat singen lassen.
Ja, aber gut, das hat in den 70ern ja mit Boney M. teilweise ja auch schon angefangen gehabt. Da hat der Frank Farian auch gesagt, er hat alle Stimmen gemacht und so weiter. Die männlichen zumindest. Der hat ja da auch entsprechend Erfahrung gehabt, später dann von der profitieren konnte.
Bei Dan Harrow finde ich total abgefahren, dass er 1987 tatsächlich den goldenen Otto von der Bravo bekommen hat. Als beliebtester Sänger hat er Michael Jackson auf Platz 2 verwiesen. Also da sehen wir mal, wo hier der Hammer hängt, ne?
Glaube schon, dass er in Summe, zumindest in Deutschland, der erfolgreichste oder beliebteste Italo-Disco-Künstler war. Und er war da natürlich auch, das merkt man ja dran, eben ein entsprechendes Produkt, ne, wo alles ganz genau austariert wurde. Übrigens aufgeflogen, dass er nicht singen kann, ist er, weil er natürlich, wie die meisten Künstler oder vermeintlichen Künstler dann so sind, selber singen wollte live und das hat er nicht gekonnt. Und dann ist es irgendwann klar geworden, dass er nicht die Platten aufgenommen hat.
Tatsächlich ist mir das völlig entgangen. Also da habe ich gar nichts von mitbekommen, von diesem vermeintlichen Skandal dann.
Hatte ich schon so mitbekommen, dass so ein bisschen Schadenfreude war da schon dabei. Wenn da so ein extrem gut aussehender Mann alles abräumt und alle Frauen finden es gut und hinterher stellst du fest, das war nur ein Betrug. Wenn man selber nicht so erfolgreich war, dann kann man sich damit ein bisschen trösten mit dem Leid der anderen.
Tatsächlich hat einer der Menschen, die dann im Studio gesungen haben für ihn, wohl irgendwann mal gesagt, Dan war wirklich einer der größten Entertainer. Es ist tragisch, dass er nicht singen konnte. Wenn das irgendwann mal auf meinem Grabstein stehen sollte, bin ich durchaus zufrieden.
Ja, aber wir haben ja kein Geld, um uns qualifizierte Sänger zu leisten. Nee, wenn, dann müssten wir eigentlich jemanden haben, der gut aussieht für uns. Ich meine, gut, du kannst mit deinem Jane Fonda-Trikot nochmal einen Versuch starten.
Man lernt auch durch diesen Podcast immer wieder was dazu, was man jahrelang falsch gemacht hat. Übrigens habe ich hier eine ganz, ganz hübsche Kollektion. Und zwar ist es natürlich, wie sollte es anders sein, von Six Records gibt es eine Sammlung von CDs, Italo 2000 heißen die. Und da gibt es drei Teile von, das sind jeweils Doppel-CDs, für die ich jetzt gar keine Werbung machen möchte. Aber dieses Qualitätsmerkmal finde ich super geil. Ich weiß nicht, ob du das, ich halte das mal in die Kamera, ob du das dann sehen kannst. Da steht drauf, dass die in 20 Bit gemastert wurden. Ja, also, was auch immer das für ein Qualitätsmerkmal ist, ja, ob das auch tatsächlich nötig ist, bei dieser musikalischen Tiefe und den vielen Instrumenten, die da zu hören sind, irgendwie das in 20 Bit zu mastern, mag ich einfach jetzt mal dahinstellen. Aber da sind tolle Titel drauf. Also wirklich, es ist ein komplettes, buntes Potpourri an allen Sachen, die man haben muss und kennen muss, glaube ich.
Ich glaube, da kann man auch ein bisschen was dann zu Zyx erzählen. Also das war ja schon die Plattenfirma, die für diesen Sound stand, wie sonst dann später keine Plattenfirma mehr für irgendeinen Sound stand, die den auch mit groß gemacht hat. Und die haben gehockt in Hessen, in Merrenberg, irgendeinen Kaff. Der Bernhard Mikulski, sein Name klingt jetzt ja auch nicht gerade italienisch, der hat es aufgebaut und wirklich die ganzen Schallplatten dann auch importiert und da seine eigene Nische gefunden. Und ich finde es schon interessant, er hat dann später ja auch im Techno-Bereich auch noch mitgedreht und war da auch noch mal erfolgreich. Hat unter anderem mit Thorsten Fenzlau gearbeitet, mit Talla 2XLC, der übrigens immer noch lebt, wenn ich mal das Gegenteil behauptet habe. Die haben auch mit ihm zusammengearbeitet.
Den wir ja schon alle totgeschrieben haben, ja. Auf Rezept,
aber leider lebt er auch nicht mehr. Der ist 1997 verstorben.
Den hätte ich gerne mal zu dem einen oder anderen Künstler auch befragt. Ich glaube, dass er sehr, sehr viele lustige Geschichten hätte erzählen können aus der Zeit. Ich glaube, dass man sich das heute auch gar nicht mehr so vorstellen kann. Das waren ja wirklich irgendwie Schallplattenfirmen, die aus dem Wohnzimmer raus entstanden sind irgendwann, wo dann im Wohnzimmer mal eben 5000 Maxi-Singles gelagert wurden, die dann zwei Tage später verkauft worden sind per Kofferraum auf irgendwelchen dunklen Parkplätzen. Das waren noch Zeiten, als Hits wirklich aus sich selbst heraus entstanden sind oder daraus entstanden sind, dass sie wirklich irgendwo liefen und die Leute dieses Lied gut fanden, ne? Und nicht andere Leute gesagt haben, hier, das ist jetzt der neue heiße Scheiß, ne? Weil die Sachen haben sich wirklich, glaube ich, auch dann mit Mund-zu-Mund-Propaganda verteilt, ne?
Und der war schon sehr, sehr lange dabei. Er hatte in den 60er Jahren schon den Schallplattenimportdienst Bernhard Mikulski gegründet und hat dadurch natürlich auch die Trends aus den anderen Ländern sehr genau beobachten können und hat hier dann seine Chance erkannt. Da war ja noch nichts mit Internet, wo die Sachen sofort aus den anderen Ländern hier waren und du das jederzeit machen konntest. Er hat dann wirklich die Scheiben gehört und gesagt, die kann ich hier verkaufen oder nicht. Fand ich also, der hat da wirklich Großartiges geleistet, was diese Musik angeht.
Das kann man sich ja heute auch gar nicht mehr vorstellen, ne? Dass wirklich ein Label praktisch eine ganze Musikrichtung beeinflusst hat. Ne? Weil wenn Bernhard gesagt hat, das ist cooler Scheiß, dann war das cooler Scheiß. Und dann, wenn du auf Six veröffentlicht wurdest, konntest du davon ausgehen, dass du auf jeden Fall bei allen relevanten DJs gelandet bist und gespielt wurde. Ne? Das ist wirklich irre und solche Phänomene gibt's heute so gut wie gar nicht mehr, dass bestimmte Schallplattenfirmen und Labels eine komplette Musikrichtung bestimmen. Ne? Das waren wilde und verrückte Zeiten, kann man sich heute schlecht vorstellen, glaube ich.
Ja, das ist richtig so, ja.
Glaubst du denn, dass so ein Phänomen wie Italo-Disco wäre heute wahrscheinlich nicht mehr möglich, oder?
Nee, weil sich alles ja so sehr zersplittert hat. Und es gibt ja große Italo-Disco-Revivals. Es gibt ja auch viele Bands, die da sehr, sehr professionell unterwegs sind. Also beispielsweise Italo Connection macht einen unglaublich guten Sound in die Richtung. Und die haben ganze Alben produziert, die voller Italo-Disco-Hits sind. Also wenn die in den 80ern mit dem Equipment eine Zeitreise machen könnten, die hätten alles abgeräumt damals. Und da gibt es unglaublich viele Bands. Auch Labels wie Italians Do It Better, die übrigens nicht aus Italien kommen, sondern in Portland hocken in der USA und dort verschiedene Künstler unter Vertrag haben, die alle auch Italo-Disco im Stil machen und die sind erfolgreich, aber halt in ihrem Indie-Bereich. Also die haben dann schon Bands, die auch nicht unbekannt sind. Heutzutage in den Charts passieren ja völlig andere Sachen oder was im Radio gespielt wird. Es ist ja auch anders da. Insofern glaube ich mal, ist das schon etwas, was Liebhaber der 80er Jahre, die hören dann gerne so Sachen und kaufen sich da auch wieder was, gerne auch auf Vinyl. Aber das bleibt halt eine Nische. Ich glaube nicht, dass das heute nochmal so ein Trend möglich wäre.
Aber das war ja auch das Schöne an den 80er Jahren. Ne? Die Sachen sind schnell gekommen, die sind halt auch wieder schnell gegangen, aber sie haben schon bleibenden Eindruck hinterlassen. Das ist halt wirklich also eine Epoche oder Ära, die halt wirklich schnell aufgezogen, aber auch schnell wieder vorbei war dann. Ne? Sachen, die man vorher überhaupt nicht kannte, auf einmal total hip waren und 2 Jahre später konnte sich keiner mehr daran erinnern. Aber das war wirklich eine wilde und verrückte Zeit und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir den Podcast hier machen, weil es gibt so viele schöne und verrückte Geschichten aus den 80er Jahren, die noch erzählt werden müssen. Ne?
Ja, und das Spezielle fand ich halt auch damals in den 80ern, dass das ja nur eine einzige Musikrichtung war, aber die aber für sich schon unglaublich reichhaltig war. Aber es gab in den Charts und auch in den ganzen Subkulturen so viel andere Musikrichtungen, die auch in den 80ern ihre Höhepunkte hatten. Da brauchen wir jetzt nicht nur von New Wave und Gothic reden, sondern auch viele andere Sachen. Das war alles parallel. Wenn du da also Radio gehört hast, dann lief eben nicht nur Italo-Disco. Und wenn du heute Radio hörst, dann hörst du entweder eben Künstler, die alle gleich klingen wollen oder halt eben, sag ich mal, alte, etablierte Künstler, die immer noch da sind, wie die Rolling Stones oder so. Aber alle anderen versuchen ja dann immer dem gerade aktuellen Sound hinterher zu häscheln. Also selbst Ed Sheeran klingt dann auch nicht anders, als alle anderen klingen. Das war damals eben nicht. Klar gab es gewisse Trends, dass sehr, sehr viel mit Drumcomputer und Synthesizer gearbeitet worden ist. Aber trotzdem haben die Bands ihre Wurzeln ja nicht zwingend verleugnet oder es gab da immer noch riesige Unterschiede stilistisch und die höre ich heute einfach nicht mehr von den Sachen, die da so an die Oberfläche kommen. Es klingt für mich alles sehr, sehr, sehr ähnlich. Und das war das Spezielle an den 80ern, dass das da nicht so war.
Das Verrückte ist, wie du ja auch gerade gesagt hast, dass das alles parallel passierte. Ja. War auch nicht so, dass man jetzt nur Italo-Disco geil fand oder so. Man fand das eine oder andere Lied geil, aber man fand auch noch andere Sachen gut. Man konnte dann auch durchaus irgendwie trotzdem noch Billy Idol gut finden oder Duran Duran gut finden oder Spandau Ballet gut finden oder so. Ne? Was dann schon wieder eine ganz andere Baustelle war. Ne? Und die Sachen sind halt parallel passiert. Und da ist halt sehr, sehr viel in sehr, sehr kurzer Zeit passiert. Das ist heute eher nicht der Fall. Das sehe ich ähnlich wie du. Ja, also von mir aus können wir auch jetzt schon zu der Auflösung kommen, wenn du magst.
Ja, gerne. Dann darfst du erst da auflösen.
Dann beginne ich einfach mal. Natürlich waren wir zusammen mit Kilian Kammerer, wann auch immer, es kann auch 96 gewesen sein, zusammen mit Kilian Kammerer auf der Tour. Ich habe mich damals auch mit Angelo Bergamini befreundet. Angelo war auch oft bei mir zu Hause zu Gast. Ich war auch 2 Mal in Parma bei ihm zu Hause. Ein wirklich ganz, ganz toller Mensch. Auch wenn wir jetzt gerade keinen aktiven Kontakt haben, einer der Menschen, die ich wirklich sehr, sehr schätze und die ich auch für sehr, sehr kreativ und total durchgeknallt halte. Bin froh, dass ich ihn habe damals kennenlernen dürfen. Ja, ich war auch im Studio in Hannover bei dem Cousin von H.P. Baxter und habe da komische Sachen zusammen mit dem aufgenommen. Ganz witzig. Und nein, wir haben Valerie Dawn niemals für ein Duett angefragt. Das wäre auch nicht möglich gewesen, weil sie ja selber, wie wir jetzt wissen, gar nicht gesungen hat.
Dann komme ich mal zu meinen Lügen und Wahrheiten. Die Geschichte, dass ich damals Gazebo total toll fand und es meine erste gekaufte Platte war, die stimmt. Und dass ich extra meine Eltern gefragt habe, wie lange man denn in Italien Militärdienst macht, ist mir im Nachhinein natürlich peinlich. Aber wie wir inzwischen wissen in dem Podcast, macht mir das heute nichts mehr aus, dass dem so ist. Das war so mein Einstieg in die Popmusik. Ich fand vorher Popmusik relativ doof und das hatte mich irgendwie dann dazu gebracht. Das andere, dass ich dann später die Songs nur noch heimlich gehört habe, das stimmt auch. Und was nicht stimmt, ist natürlich das mit der Italo-Disco-Band. Aber mit einem Freund, als wir überlegt haben, anzufangen, Musik zu machen, war einer der Bandnamen, die wir diskutiert hatten, tatsächlich New Collection, was dann auch so ein bisschen in diese Richtung gegangen wäre, vom Sound logischerweise. Aber nachdem dann C&A seine damalige Kollektion New Collection genannt hat, wurde selbst uns klar oder selbst mir klar, ich war der, der den Namen vorgeschlagen hatte, dass es keine so eine tolle Idee ist und dann ist es nie zu diesem Italo-Disco-Projekt gekommen. Eine wesentliche Voraussetzung hätten wir erfüllt. Unser Sänger konnte damals nicht singen. Da hätten wir also jemanden gebraucht, der das dann für ihn macht.
Ja, ja, damit wären wir dann auch voll im Trend gewesen. Ne?
Genau, ja.
Aber abschließend würde ich mir heute wirklich tatsächlich auch mal wieder so eine Bewegung wünschen. Ob ich das jetzt selber dann auch gut finden würde, wäre da für mich völlig irrelevant. Aber einfach mal irgendwas, was ein neues Tor oder eine neue Dimension uns eröffnet, was wir bis jetzt so noch nicht hatten. Und das war damals mit der Italo-Disco-Geschichte. Das war halt wirklich diese Kombination aus Belanglosigkeit, Banalität, Tanzbarkeit und Spaß. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir den einen oder anderen Trend mal wieder in so eine Richtung bekommen würden.
Finde ich auch, wie wir halt sind, haben wir natürlich auch schon mehrfach versucht, auf diesen Zug aufzuspringen. Wer kennt uns ja, ne? Also wir sind so diese unerfolgreichsten, wie heißen diese S-Bahn-Surfer, die das nie schaffen?
Ich weiß nicht, wie die heißen. Aber wir sind auf jeden Fall auch unter Schmerzen bereit, unsere Seele zu opfern.
Genau, und da war einer der Songs, die wir aufgenommen haben auf dem Album 2, Der König geht zu Fuß. Wie man schon am Titel merkt, haben wir das nicht verstanden gehabt oder bewusst ignoriert, dass man möglichst einfache englische Texte dazu machen muss. Aber musikalisch hat es deutliche Italo-Disco-Anleihen. Wir haben das natürlich einfach nur aus Spaß aufgenommen und bewusst auch so ein bisschen verdreht, die ganze Geschichte, weil wir dachten damals, es ist eine coole Sache. Und bevor wir jetzt den Song hören, willst du noch was sagen, Christian?
Auf jeden Fall. Wir möchten uns beide erstmal recht herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken. Irgendwie dieser Podcast bewegt sich hier gerade in eine wirklich sehr gute Richtung. Wir haben immensen Zuspruch und freuen uns natürlich darüber. Wir sind bereit und offen für alle Vorschläge, die ihr denn da uns machen möchtet. Und ihr könnt uns gerne kontaktieren. Ich sage nochmal die Kontaktadresse. Das ist christian@purwin-und-kova.com. Wir sind für alle Anregungen, Beschimpfungen oder wie auch immer bereit. Schreibt uns eure Meinung, schreibt uns Anregungen, wie auch immer. Wir haben noch viel zu erzählen über die 80er Jahre und freuen uns auf weitere Folgen.
Genau, ich habe auch noch eine Anmerkung. Mir ist aufgefallen, obwohl wir relativ viel Hörer haben, dass wir nicht allzu viele Rezensionen haben. Jetzt in speziellen bei iTunes spielt es ja eine große Rolle. Und ich wäre euch sehr dankbar, wenn also jetzt wirklich nur jeder Hundertste von euch, von den Hörern einer Folge, uns eine Rezension dalassen würde. Und man kann da auch nur Sterne vergeben. Maximal gehen übrigens 5. Das soll jetzt keine Aufforderung dazu sein. Aber wenn ihr den cool findet, dann wäre das eine tolle Sache. Also fühlt euch angesprochen, geht da mal drauf und überlegt euch, ob ihr nicht den Podcast dadurch ein bisschen unterstützen wollt, dass er uns da eine coole Rezension dalässt, weil insbesondere bei iTunes wird man dort halt mehr gesehen und bei vielen anderen Podcast-Apps sind wir relativ gut positioniert und ausgerechnet bei iTunes nicht. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ihr würdet uns ja sehr helfen, falls ihr das bei iTunes hört, einfach eure Meinung kundzutun. Wenn ihr es total scheiße findet, habt ihr eh nicht bis hierhin gehört. Und falls doch, dann macht ihr halt auch eine entsprechende Rezension. Wir können auch damit umgehen.
Ja, denkt einfach an euren letzten Halbpension, Urlaub. Alles super, 3 Sterne.
Ja, und dann denke ich mal, haben wir es geschafft. Und jetzt hört ihr eben noch von Purwin und Kova den Song Der König geht zu Fuß.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.